Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch Wenn der Biss nicht passt, zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
Wenn der Biss nicht passt, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens, der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars-Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name:
Marco Schlimpert.
Alter:
52 Jahre.
Geburtsort:
Wien.
Beruf:
Selbstständiger Unternehmensberater.
Kommen wir später noch drauf, weil ich glaube, das ist viel komplexer, oder? Oder vielleicht auch einfacher.
Aber wenn man jetzt eine Schublade haben möchte, selbstständiger Unternehmensberater.
Okay, das ist die Schublade. Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, die Fliegerei, mein größtes Hobby. Dann natürlich, weil ich in Österreich aufgewachsen bin, Skifahren, Radfahren, Laufen und vor allem viel Zeit mit meinen Kindern verbringen.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, aber wie du Sachen anpackst, gibt es da irgendwas?
Ja, was ich in Wien gelernt habe, ist, gib niemals auf, weil das Einzige, was man aufgibt, ist ein Brief.
Das ist ganz, ganz witzig, wo du das jetzt sagst, diese Formulierung. Also Gepäck aufgeben und Brief aufgeben. Ich habe mich schon immer gewehrt gegen diese, also ich gebe einen Brief ab oder ich werfe ihn ein oder ich gebe mein Gepäck ab, weil ich denke immer, wenn ich es aufgebe, kriege ich es nicht wieder.
Das stimmt, ja. Das stimmt, ja, wenn du das so betrachtest, absolut, ja.
Ja, weil deutsche Sprache ist ziemlich genau in diesen Dingen, aber irgendwie heißt das Brief aufgeben, aber vielleicht ist er früher auch oft nicht oder heute passiert das auch noch, ja. Vielleicht ist er oft nicht angekommen. Insofern ist vielleicht was Wahres dran. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Dass ich in so vielen verschiedenen Welten unterwegs bin. Auf der einen Seite total rational, analytisch, aber auf der anderen Seite wieder extrem philosophisch. Ja, und dass ich einfach mit vielen Menschen spreche. Meine Tochter hat mal gesagt, Papa, du redest ja mit allen Leuten. Sag ich, ja natürlich, das sind Menschen und mich interessieren einfach Menschen. Und dann spreche ich einfach, ob es der Busfahrer ist, ob es die Putzfrau ist, ob es der Straßenkehrer ist, ob es der Topmanager ist. Ich liebe es einfach, mit Menschen zu sprechen.
Und was mir jetzt noch sofort einfallen würde, ein unglaubliches Geschichtswissen.
Ja, das interessiert mich total, Geschichte. Und da gibt es auch einen Hintergrund, warum es mich interessiert, aber ja, Geschichte ist extrem spannend. In der Schule ist es ja immer so langweilig, da lernt man Jahreszahlen, aber man lernt ja nicht die Geschichte hinter der Geschichte. Und das ist genau das, was mich interessiert.
Ich glaube, das ist sogar ein Thema, dass wir diese Zusammenhänge besser erkennen, ist heute wichtiger denn je. Und weil manche Sachen wiederholen sich, manche Sachen ähneln sich und es lohnt sich halt hinzugucken. Und manchmal guckt man auch komplett in die falsche Richtung. Ne? Das ist... Sehr spannend.
Absolut, ja. Absolut, ja. Absolut. Zum Beispiel die Geschichte von Deutschland ist ja total faszinierend. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen darf, ich habe mal gesagt, Deutschland hat einen angeborenen Herzfehler. Das sage ich jetzt selber als Deutscher, weil es auf Basis von Bestechung entstanden ist. Also 1872, Bismarck ist zum König von Bayern gegangen, hat gesagt, du hast ein Problem mit deinem Schloss Neuschwanstein. Bayern war ja damals ein Verbündeter der K&K-Monarchie und hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, den Preußen beizutreten. Nur dann, als dann der König eben gesehen hat, dass er ein bisschen pleite war und der Bismarck gekommen ist und aus dieser Schuld geholfen hat, hat er gesagt, okay, dann schließe ich mich halt an den Norddeutschen Bund an. Und von dem Zeitpunkt war dann Bayern Teil von Deutschland. Und diese Geschichte, allein nur diese kleine Nuance, finde ich so lustig. Ja, deswegen sage ich das.
Also jetzt sind wir schon mittendrin im Gespräch, obwohl ich gleich nochmal wissen will, wo du hergekommen bist und warum du jetzt gerade mir gesagt hast, dass du Deutscher bist, obwohl du in Wien geboren bist und es klingt gar nicht so wie Deutsch. Da kommen wir gleich mal drauf. Aber also wir Deutschen mit unserer Geschichte, also ich meine, also klar, das war natürlich eine verheerende Geschichte, aber wenn ich dann überlege, wir haben mehrere Diktaturen auf deutschem Boden und zum Beispiel die letzte deutsche Diktatur. Ich habe manchmal das Gefühl, die blenden wir komplett aus. Das heißt, natürlich müssen wir uns die ostdeutsche Diktatur und was alles damit zusammenhängt und was da passiert ist, viel genauer anschauen. Und die gehört zur gesamtdeutschen Identität mit dazu. Aber das wird weitestgehend ignoriert in diesem Land.
Ja, und ich denke, oftmals wird die Geschichte nur auf die letzten 80 Jahre reduziert. Dabei ist die Geschichte ja über 1000 Jahre alt. Und das ist wunderbar, was da alles passiert ist zwischen den einzelnen deutschen Völkern. Und alleine, wenn man sich die Stadt Nürnberg anschaut, die Geschichte von Nürnberg. Ich habe ja mal in Nürnberg gearbeitet und mich immer gefragt, warum die Nürnberger die Münchner nicht mögen, bis ich dann halt draufgekommen bin, das hat was mit Napoleon zu tun. Und und dann geht das halt so weiter. Also ich glaube, wir dürfen stolz sein auf unsere Herkunft, auf unsere Geschichte und es nicht reduzieren auf das, was in den letzten 80 Jahren passiert ist.
Marco Schlimpert ist mein Gesprächspartner. Familienaufstellungen für Unternehmen, das wird später Thema hier im Talk. Marco Schlimpert ist bei mir.
So, Geburtsort Wien habe ich gerade gehört. Das heißt, bist du in Wien auch aufgewachsen oder?
In Wien auch aufgewachsen, bis 25 und dann in die weite Welt gereist.
Okay, warum Deutsch? Das heißt, Eltern Deutsch oder?
Mein Vater ist Deutscher oder war Deutscher und damals war das Gesetz eben so, wenn du als Sohn eines Deutschen geboren wirst in Österreich, bekommst du oder hast du automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, die österreichische nicht. Und die habe ich erst dann mit 12 Jahren bekommen, weil meine Mutter Österreicherin ist. Nur auch für die Zuhörer, weil sie jetzt hören, dass ich so einen Akzent habe, beziehungsweise eine Färbung, ja, die habe ich. Es ist schon so, dass ich in Wien aufgewachsen bin als Ausländer, weil ich andere Wörter gewählt habe, wie zum Beispiel Kissen anstelle von Polster. Oder Tomate anstelle von Paradeiser. Und das hat man gerade in der Schulzeit immer wieder sofort gemerkt, dass ich andere Ausdrucksweisen hatte und war dadurch sofort abgestempelt als der Ausländer.
Ich glaube, also ich mag Österreich sehr und wenn man in Österreich ist, ich glaube, das ist schon ein gesunder Nationalstolz auch da, ne?
Ja, das ist ein gesunder Nationalstolz, absolut. Vielleicht ein bisschen zu groß der Nationalstolz, weil mittlerweile ist Österreich ein sehr kleines Land, war über 800 Jahre lang ein sehr, sehr großes Land. Deswegen kommt ja natürlich mein Geschichtsinteresse, die Fragestellung, warum Österreich auf einmal so klein geworden ist. Und das merkt man speziell in Wien, merkt man schon noch ein bisschen so dieses, wir sind wichtig. Dabei ist Österreich oder spielt Österreich in der internationalen Politik nicht wirklich eine große Rolle.
Ja, wir müssen, glaube ich, aufpassen. Das kann man für den deutschsprachigen Raum insgesamt sagen. Wenn da nicht irgendwie ein Mindset-Änderung passiert, dann kann das sehr schnell tatsächlich sein, dass man international keine Rolle mehr spielt.
Ja, wobei bei Deutschland sehe ich da überhaupt kein Problem, weil Deutschland noch immer eine sehr große Wirtschaftsmacht ist. Und letzten Endes zieht dann doch immer wieder die Wirtschaft vor Politik. International gesehen und die Deutschen sind ja sehr, sehr gut angesehen in der Welt. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass Deutschland einen schlechten Ruf hätte.
Ich glaube, aber ich glaube, wir tun gerade schon ein bisschen was, dass das ein bisschen angeknackst ist. Also ich merke schon, also gerade in Gesprächen mit Amerikanern, die sind manchmal schon ein bisschen irritiert, was wir so insgesamt tun. Aber ich denke, ich bin trotzdem bei dir. Ich weiß, dass in letzter Konsequenz kriegt das Land irgendwie die Kurve.
Ja, absolut. Da gibt's ja, ich habe jetzt mal so ein YouTube-Video gesehen, so ein lustiges. Früher als Kind habe ich gerne Risiko gespielt. Das war so ein Brettspiel mit der Welt, wo man dann Armeen hatte und dann durfte man irgendwelche Länder einnehmen. Und dann ging es so darum, das war so eine Art Monty Python-Stil, wo der Brite Indien einnehmen wollte und dann gesagt, nicht schon wieder Indien, da warte ja schon 300 Jahre. Ja, okay, dann gehen wir halt auf die Falklandinseln. So, das war der Brite. Und dann war der Amerikaner, der geht halt Middle East, ja, so. Das war halt alles Persiflage und Comedy. Und dann kommt der Deutsche und der Deutsche sagt, ich passe. Sagt er, wieso spielst du nicht mit? Ja, wenn ich mitspiele, dann bin ich so wettbewerbsfähig. Und das habe ich so witzig gefunden, dass dieser Comedian gesagt hat, naja, wenn die Deutschen mal wollen, dann können sie aber wirklich.
Du hast gerade die Begrifflichkeiten genannt, die du benutzt hast und das hört sich dann so ein bisschen an, als wenn die Kindheit nicht ganz so leicht war oder etwas schwieriger.
Ja, da war ich doch immer Außenseiter, also zwischen den Welten und auch also allein in der Schule hat man mich natürlich geneckt, weil ich eben Hochdeutsch gesprochen habe und nicht mit einem Wiener Akzent oder Dialekt, weil ich das halt von zu Hause so gewohnt war. Dann natürlich auch Behördengänge waren ganz schwierig, weil zum Beispiel Sozialversicherung, mal zum Arzt zu gehen, einen Krankenschein zu bekommen, da musste ich quer durch die ganze Stadt fahren. Damals war das eine Stunde gedauert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um dann in einer Schlange zu stehen, um dann nach einer Stunde wieder einfach nur einen Krankenschein zu bekommen. Und all solche Sachen, das hat mich schon sehr, sehr geprägt, wo ich gesehen habe, wie schlimm es eigentlich ist, wenn du in einem Land bist, dort aufgewachsen bist, geboren bist, vermeintlich die Sprache sprichst, aber trotzdem nicht als Bürger richtig gesehen wirst.
Okay, und was macht das?
Ja, das macht irgendwie, ich muss mich anders beweisen. Ich muss also innerlich ein schlechtes Gefühl, weil du immer dieser gefühlte Außenseiter bist. Meine Reaktion war halt darauf, ich zeige es halt und ich mache halt gute Schulnoten und zeige es mit Leistung. Und es war schon auch eine Befreiung für mich dann, als ich mit 12 die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen habe, weil ich dann offiziell Österreicher war und all diese Sachen, bürokratischen Sachen nicht mehr machen musste.
Okay.
Nur lustigerweise war es halt dann schon noch so, und gefühlt war ich dann noch immer der Deutsche. Und deswegen mit 25 bin ich dann in die weite Welt gegangen und habe dann auch in Deutschland Karriere gemacht. Und in Deutschland war ich immer der Österreicher.
Ja, kommt einfach durch die, wobei, wie gesagt, das ist ja nicht schlimm, weil wir fühlen uns dann sofort in Urlaubssituationen, also und sind entspannt, wenn wir das hören, ja, wenn du redest. Also insofern nur Vorteile, glaube ich, oder?
Ja, und ich habe dann auch immer gesagt, so, weißt du, wenn du in München arbeitest oder in Nürnberg arbeitest und in Frankfurt arbeitest, wenn du da die Manager siehst auf den Straßen, wie sie da so schnell herumrennen, ja, und laufen, also richtig schnell gehen, das hast du in Wien nicht. Und ich sage immer wieder, die Lebensqualität in einer Stadt bemisst sich an der Durchschnittsgeschwindigkeit der Top-Manager. Und wenn du zum Beispiel im Wiener ersten Bezirk bist und du siehst so Anzugträger, die gehen ganz gemütlich langsam, dann setzen sie sich mal wohin, trinken einen Espresso und gehen dann weiter. Also gefühltermaßen eine Entschleunigung. Das hast du in München und in Nürnberg nicht.
Ja, aber es gibt, ich habe das irgendwo mal, ich weiß gar nicht, ob ich das gesehen habe oder gelesen habe, es gibt tatsächlich das Schritttempo und in den amerikanischen Metropolen ist es besonders hoch. Und also je größer und geschäftiger eine Stadt ist, umso schneller gehen die Menschen.
Ja, und da möchte ich eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen, weil die ist so lustig. Da war ich in New York. Damals in meiner Verantwortung als Senior Vice President hatten wir eine Vertriebszentrale in New York, New York City. Und da bin ich mit der Leiterin zu einem Kunden gegangen. Und die ist ja natürlich in New York, da, also wirklich gelaufen. Das ist ja schon fast wie Marathonlauf. Und ich bin halt hinterhergegangen mit meiner normalen Geschwindigkeit. Dann habe ich mir gesagt, Trisha, wait a moment, Trisha, don't hurry so much. Und sie, we need to go. Ich sage, ich möchte gern die Stadt ein wenig genießen auf den Weg dorthin. Also ich gehe jetzt nicht nur von A nach B, sondern ich möchte auch schon ein bisschen sehen. Und dann ist was Lustiges passiert. Ich liebe Illy-Kaffee. Und also Espresso. Italienischen Espresso. Und da war auf einmal ein Espresso-Shop mit italienischen Espresso, Illy, den einzigen damals in der Stadt. Ich habe dann gesagt, Trisha, stopp. Also ich gesagt, was ist los? Habe ich gesagt, wir gehen jetzt da rein und trinken einen Espresso. Aber wir haben doch keine Zeit mehr. Sage ich, natürlich haben wir Zeit. Wir haben ausreichend Zeit. Du wirst sehen, wir werden rechtzeitig ankommen. Na gut, widerwillig hat sie dann diesen Espresso mit mir getrunken und gesagt, so, Trisha, jetzt gehen wir. Und tatsächlich waren wir pünktlich beim Kunden. Und wenn ich sie heute noch sehe, und das war vor 8 Jahren, diese Geschichte müssen wir beide lachen, weil das hat mir den Unterschied so gezeigt. Eine New Yorkerin, die so schnell läuft, ja, und weder links und rechts schaut, und der Wiener, der gemütlich durch New York geht, sogar noch die Zeit nimmt für einen Kaffee, bevor er zum Kunden geht. Und trotzdem waren wir pünktlich.
Ich muss nochmal, und dann kommt man auf deine berufliche Karriere. Eine Frage loswerden: Warst du ein guter Schüler?
Ja. Immer lauter Einsen gehabt, bis auf einmal, also in Deutsch hatte ich immer eine 2. Deutsch war so ein schwieriges Fach, ich habe es gehasst und ich war froh, dass ich nie wieder was schreiben sollte, weil wir mussten einmal in der Woche einen Aufsatz mit 1000 Wörtern schreiben. Dann hatte ich einmal in Deutsch eine 1 und dafür in Turnen eine 3.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Familienaufstellung für Unternehmen, das ist später unser Thema. Hier, ich spreche mit Marco Schlimpert, ein Deutscher mit österreichischem Akzent.
Nach der Schule hast du dann gewusst, wo das hingehen soll?
Nein, habe ich nicht gewusst. Und ich wollte ja Pilot werden bei der Austrian Airlines. Das hat nicht geklappt. Da hat es einen medizinischen Befund gegeben, der falsch war, aber auf Basis dieses Befundes hat das nicht geklappt. Damals wollte ich nicht zu Lufthansa gehen, weil ich eine Freundin hatte. Im Nachhinein gesehen hätte ich doch zu Lufthansa gehen sollen. Ich hätte können, wegen den Staatsbürgerschaften. Und dann bin ich einfach zum österreichischen Bundesheer gegangen, Wehrdienst gemacht, weil ich mir gedacht habe, die 9 Monate, da werde ich sicher dann herausfinden, was ich machen werde. Ich habe die Wahl gehabt zwischen deutscher Bundeswehr und österreichischem Bundesheer, wie es hier heißt. Ich habe das Bundesheer genommen, weil es die kürzere Variante war damals. Und hat nur 9 Monate gedauert. Ja, und in den 9 Monaten hat sich dann herauskristallisiert, ich möchte etwas Technisches machen. So, ja, und dann, aber auch etwas Wirtschaftliches. Ja, und genau in dem Moment hat es ein neues Studium gegeben in Wien. Das hat sich dann genannt Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Und das war eigentlich eine super Fügung. Und ich habe mich dann nach der Bundesheerzeit dort inskribiert und habe Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert.
Okay. Und auch fertig studiert, nehme ich jetzt an.
Ja, auch fertig studiert. Ich habe 6 Jahre dafür gebraucht. Dafür war ich ein Jahr in Frankreich. Das war auch ganz lustig. Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen. Das war ja so mein Traum. Warum Pilot werden? Weil ich ins Ausland gehen wollte. Beim Studium habe ich mir dann gedacht, da kannst du ja auch ins Ausland gehen. Gehst einfach, machst ein Erasmus-Austauschprogramm. Und das ging dann ganz einfach. In anderen Universitäten braucht man alle möglichen Hürden, die man überwinden muss, mit Prüfungen, mit besonders guten Noten. An der TU Wien war es ganz einfach. Da hat es ein Institut gegeben, das hat geheißen Außeninstitut. Ich gehe dorthin, sage, ich möchte gerne ins Ausland studieren gehen. Die Frage war dann, wohin? Spanien, England, Frankreich. England habe ich mir gedacht, nee, da ist das Essen nicht so gut. Spanien, Spanisch, ja, na, Französisch interessiert mich auch in der Schule gehabt. Ich möchte nach Frankreich. Ja, wo möchtest du hin? Nach Lyon oder nach Rouen? Und dann habe ich mir gedacht, was ist näher an Paris? Rouen ist näher an Paris, also ich gehe nach Rouen. Dann hat die mir so ein Formular gegeben zum Ausfüllen. Ich habe das unterzeichnet und gesagt, so, du kannst hinfahren. Dann sage ich, wie? Das war's jetzt schon? Sagt sie, ja. Es gibt keine Aufnahme, gar nichts. Wieso? Ja, die Techniker, die wollen eigentlich gar nicht ins Ausland und wir sind so froh, wenn da mal einer kommt und ins Ausland will. Wir haben so viele offene Plätze, überhaupt kein Problem. Viel Spaß. Ja, und dann 3 Monate später war ich in Frankreich.
Okay, so geht das manchmal, ne? Schnelle, kurze Entscheidungen. Und dann hast du auch Paris wenigstens genutzt in der Zeit?
Ja, ich war jedes Wochenende in Paris. Das war wunderbar. Also Paris ist wie meine zweite Heimat. Also die kenne ich wie aus der Westentasche und das war die wundervollste Zeit, die ich hatte. Weil es ist schön, wenn du in Paris bist und nicht dort wohnst, weil dann genießt du es. Wenn du dann dort wohnst, dann bist du in diesem ganzen Tumult, in dem ganzen Stress. Deswegen sagen ja auch die Franzosen Boulot, Métro, Dodo. Das heißt, du gehst in die Arbeit, fährst mit der U-Bahn und dann gehst schlafen, sonst gibt es dort nichts, ja, weil das einfach so stressig ist. Aber als Student ist das wunderbar, ist das Schönste, was man machen kann, in Paris zu sein.
Okay, das heißt, wie ging es dann nach dem Studium weiter?
Ja, nach dem Studium interessanterweise, ich habe ein Jobangebot in Frankreich gehabt, in Le Havre und eben auch in Paris. Aber meine damalige Freundin, die Französin war, hat dann in Wien studiert, ihre Dissertation dort gemacht und ich habe mir gedacht, das wäre jetzt blöd, wenn ich nach Frankreich ginge. Und dann wollte ich halt einen Job haben, wo ich auf Projektebene nach Frankreich gehen konnte und habe mich dann bei einer Unternehmensberatung beworben, die jetzt nicht Strategieberatung macht, sondern Umsetzungsberatung, Turnaround-Management. Die haben eigene Unternehmen gehabt und aufgekauft und saniert. Und das war so richtig Ärmel hoch und jetzt machen wir mal. Und das hat mir extrem gut gefallen. Also habe ich dort angefangen zu arbeiten. Und es hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich dann endlich ein Projekt hatte in Frankreich, wo ich dann unter der Woche in Frankreich sein konnte. Aber das habe ich dann insgesamt 4 Jahre gemacht und bin danach in den Maschinenbau gewechselt und dort in den Einkauf, in den internationalen. Warum? Weil das eine Position ist, wo man die Welt kennenlernen kann und ich habe immer Positionen gesucht, wo ich neue Länder kennenlernen konnte.
Okay. Welche neuen Länder hast du kennengelernt?
Insgesamt waren es jetzt 45, aber angefangen hat es natürlich einmal dann mit den USA, weil das war der Punkt, aus der Unternehmensberatung rauszugehen. Das war so, Marco, möchtest du 4 Monate in die USA fahren? Sage ich ja natürlich gerne. Und da, interessanterweise, war mein erster Auftrag eben anzuschauen, ob ein Einkaufsleiter in Amerika, ob der gut genug ist. Und ich war damals 28 und der 55. Und der Vorstand des Münchner Konzerns hat mir dann damals gesagt, Herr Schlimpert, wenn der Einkaufsleiter nicht gut ist, schmeißen Sie ihn raus. Und ich habe mir gedacht, ich schmeiße sicher keinen 55-Jährigen raus. Und so bin ich halt hingefahren, haben wir gemeinsam gearbeitet. Ich habe dann zum Bob gesagt, du, weißt was, wir machen Folgendes. Ich mache das ganze Controlling, was du nicht gut kannst, für die Deutschen, und du zeigst mir, wie man verhandelt, weil du bist der beste Verhandler. Und das war dann eine tolle Symbiose. Ja, und so waren wir extrem erfolgreich, und über diesen Erfolg habe ich dann einen neuen Job angeboten bekommen innerhalb des Konzerns, nämlich Einkaufsleiter von der gesamten Gruppe. Und da war natürlich Indien dabei, China war dabei, dann ist Thailand dazugekommen, dann ist Indonesien dazugekommen, Südkorea ist dazugekommen, Japan ist dazugekommen. Es war einfach wunderbar, und so habe ich die Welt kennenlernen dürfen.
Ja, und das ist ja gerade im unternehmerischen Kontext ist das ja doppelt spannend, weil da kommen ja so viele Sachen. Da kommen zum einen diese interkulturellen Unterschiede. Ja, das heißt, ja, das haben wir ja schon zwischen Deutschland und Österreich. Ja, das heißt, Menschen sagen etwas und jede Seite versteht etwas anderes.
Ja, absolut. Und das war ja lustig, als ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, hatte ich einen deutschen Chef aus Hamburg, und der hat dann zu mir gesagt, das Trennendste in unserer Kultur ist die gemeinsame Sprache. Dann sage ich zu ihm, mir war das noch nicht so bewusst damals, weil ich da irgendwie naiv war. Und er hat gesagt, nehmen Sie einfach mal das Wort grundsätzlich, Herr Schlimpert. Wir im hohen Norden, grundsätzlich bedeutet immer. In Österreich ist es ein Konjunktiv. Mhm. Und also, dann ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Und jetzt muss ich immer lachen, wenn ein Deutscher und ein Österreicher miteinander sprechen und über Grundsätzliches sprechen.
Ja,
dann fange ich an zu lachen. Dann schauen die mich beide an, sage ich, ihr versteht euch jetzt gerade mal nicht. Oh ja, dann sage ich, nee, und dann erklär ich sie auf, und dann gehen wirklich die Kinnlade so runter, weil dann erst verstehen die, was der andere jeweils gesagt hat. Ich finde das total amüsant.
Das ist halt das Tückische, wenn man vermeintlich dieselbe Sprache spricht, ne?
Ja, absolut.
Ja, es ist trotzdem andere Kultur.
Ja, andere Kultur. Und ich habe dann gesagt, im deutschsprachigen Raum, das ist so multikulturell, das ist unglaublich. Dann hat mir ein Deutscher mal gesagt, wieso, weil wir so viele Türken haben. Sage ich, nein, weil es so viele unterschiedliche deutschsprachige Menschen gibt, alleine in Deutschland. Die verschiedensten Regionen, das ist ja schon ein Wahnsinn. Und dann auch Österreich dazu und dann die Schweiz, schon faszinierend.
Ja, ist es definitiv. Aber dann kommt halt noch der Punkt dazu, dass es ja wirklich unterschiedliche Herangehensweise gibt. Also gerade, weil du hast auch da den Fernen Osten gesagt, die haben ja im Geschäftsbereich, und das ist vielleicht dann auch schon die erste Brücke zu unserem Thema, manchmal ganz andere Dinge, wie die, also überleg mal die ganzen Asiaten, die halt dann mit Feng Shui oder solche Geschichten arbeiten, wo wir halt kopfschüttelnd vielleicht davor stehen oder das Gebäude so gebaut wird, dass der Drache durchfliegen kann.
Ja, ja, absolut. Und vor allem auch jetzt im geschäftlichen Sinne, die Zuhörer werden das sicherlich kennen, diejenigen, die in China unterwegs sind. In China sagt man nicht nein, da gibt es kein nein. Man sagt immer ja, 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 alles ist ja. Und da musste ich auch wirklich viel dazu lernen in den ersten 2 Jahren, bis ich dann einfach immer hingegangen bin zu dem Chinesen und gesagt habe, ich weiß, wir haben einen kulturellen Unterschied, ja und nein. Ihr in China sagt niemals nein. Ihr sagt ja, auch wenn es nein ist, weil ihr Angst habt, Gesicht zu verlieren. Und das verstehe ich total, weil Gesicht verlieren ist extrem schlimm. Nur in Deutschland verlieren wir auch unser Gesicht, wenn wir ja sagen und es ist nein. Ja, dann verlieren wir das Gesicht. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Können wir eine Vereinbarung treffen, das, was ja bedeutet und was nein bedeutet, damit wir beide wissen und damit wir beide nicht das Gesicht verlieren, weil es macht ja keinen Sinn, dass du ja sagst, ich gehe nach Deutschland zurück, dann kommt die Lieferung und die Lieferung ist schlecht. Dann habe ich mein Gesicht verloren. Und so, wenn man das so direkt, sage ich jetzt mal, empathisch, menschlich anspricht, hat das immer wunderbar funktioniert und dann war alles von Anfang an geklärt.
So einfach manchmal, ne?
Ja, absolut.
Ja, weil das komplett übersetzt ist in das Bild des anderen, und dann versteht er, oh, ja, wir müssen jetzt hier, wir haben ein Dilemma.
Ja, und das Schöne ist ja, ich habe es ja gemerkt in Bayern und in Hessen und in Baden-Württemberg, um jetzt mal 3 Bundesländer zu nennen, und natürlich auch Nordrhein-Westfalen, wo ich viel Geschäftskontakte hatte. Wenn du da mit mittelständischen Eigentümern zusammenarbeitest, die auch Geschäftsführer sind, da zählt die Handschlagqualität. Da brauchst du keinen Vertrag, sondern Handschlagqualität. Und dann weißt du, die machen alles Menschenmögliche, damit dieser Handschlag auch eingehalten wird. Das ist halt die Riesenstärke in Deutschland. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können und dass wir uns nicht in Vertragswerken gegenseitig erschlagen, weil das hemmt nur. Das ist so meine Expertise und meine Meinung dazu.
Nein, Vertrag ist ja immer, ich sag mal, wenn du reinguckst, dann musst du eigentlich schon aufpassen, dann stimmt schon was nicht, ne? Das ist einfach, weil dann suchst du ja schon Dinge und ich bin auch ein großer Freund. Gehört manchmal dazu, um Dinge zu klären, aber alles andere wird persönlich geklärt.
Genau, richtig. So sehe ich das auch.
Und so funktioniert es eigentlich auch ganz gut.
Ja, absolut. Natürlich, wenn du dann internationale Geschäfte machst, und du hast vorhin die Amerikaner genannt, da muss man natürlich aufpassen. Da brauchst du hieb- und stichfeste Verträge mit allen möglichen Klauseln. Aber die Stärke in unserer Kulturregion Mitteleuropa ist wirklich diese Handschlagqualität. Und da dürfen wir uns wieder drauf besinnen, finde ich.
Lassen wir einfach mal so stehen und hoffen, dass das in ganz viele Stellen ankommt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Maschinenbau hat er studiert. Marco Schlimpert ist mein Gesprächspartner.
Du bist selbstständig heute. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich war über 25 Jahre im Angestelltenverhältnis, die letzten 20 Jahre in Führungsrollen. Und die letzten 11 Jahre war ich im erweiterten Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Und irgendwann einmal so ist dann die Frage gekommen, was machst du jetzt als nächsten Schritt? Und da ist zusätzlich etwas gekommen, was ich eben entdeckt habe, weil ich mir immer die Frage gestellt habe in Organisationen, warum dauern Veränderungen so lange? Und da ist eine Antwort zu dieser Frage gekommen, nämlich die Antwort habe ich in meinem Buch niedergeschrieben. Und das hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Idee und das, was ich jetzt erlebt habe, in die Welt setzen, nicht nur als Führungskraft eines Unternehmens, sondern als selbstständiger Mentor, Berater, um junge Menschen und Menschen, die offen sind für neue Wege, zu inspirieren, das anzuwenden. Und das war so mein innerer Antrieb, warum ich dann gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit.
Okay, und du hast, das ist jetzt ein Thema, überlege ich gerade, wie wir damit starten. Du hast zu einem Thema ein Buch geschrieben. Das ist etwas, was dich beschäftigt, mit dem du heute unterwegs bist. Und ich glaube, dass der ein oder andere, der das jetzt beim ersten Mal hört, vielleicht auch einen Moment vielleicht zuckt und überlegt. Wir treffen ja Entscheidungen heute sehr rational. In der Regel, gerade im deutschsprachigen Raum, spielen da schon Zahlen, Daten, Fakten eine Rolle, die zu Entscheidungen führen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass immer mehr Zahlen und immer mehr Daten führen sehr oft nicht zu besseren Ergebnissen.
Absolut. Vor allem in Zeiten, wo das Umfeld sich ständig ändert. Ich weiß noch, in den 2000er Jahren ging es noch. Da habe ich mit einem Gießereigeschäftsführer zusammengearbeitet, geprägt, Herr Schlimpert, führen ist ganz einfach, das geht alles mit ZDF und nicht mit ARD. Naja, wie was meinen Sie denn? Ja, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten und nicht alle reden darüber. Okay, cool, ja. Also wenn man die Themen, die Probleme und alles, was so im Geschäftsleben funktioniert, faktualisieren kann mit Zahlen, Daten, Fakten, wunderbar. Und das hat auch gut funktioniert, bis halt die ersten Krisen gekommen sind, wie zum Beispiel Lehman Brothers 2008. Auf einmal war die Welt eine andere. Ja, und wir haben es dann gemerkt, dass immer mehr, sag ich jetzt einmal, Schwankungen entstehen, sodass man das, was man heute als Fakten ansieht und morgen schon wieder ganz anders sein kann. Und ich bin dann draufgekommen, um Entscheidungen zu treffen, braucht es ja auch vielmehr noch eine andere Qualität. Und letzten Endes ist es ja doch so, und wenn man es mal ganz ehrlich ist, im Geschäftsleben, da gibt es so etwas wie ein Bauchgefühl, Erfahrungswissen, was man so hat. Der erfahrene Manager hat Bauchgefühl. Und dann nimmt man irgendwelche Excel-Modelle oder Zahlen, Daten, Fakten, um dieses Bauchgefühl zu rechtfertigen. Und dann sagt man, ich habe auf Basis der Daten und Zahlen entschieden. Stimmt ja gar nicht im Endeffekt. Weil, und jetzt sage ich auch etwas ganz was Provokantes, und das habe ich halt erlebt in Unternehmenskontext, wenn jetzt Entscheidungen anstünden und du hast jetzt unterschiedliche Szenarien und unterm Strich steht dann ein Unternehmensgewinn, dann ist ja dann die Aufgabe zu sagen, welches Szenario wollen wir jetzt nehmen, damit wir den Unternehmensgewinn optimieren. Und ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt 5 Szenarien habe, das kann ein Volksschulkind, indem er sagt, welches dieser Szenarien hat das höchste Ergebnis? dann würde man das eine Szenario auswählen, das das höchste Ergebnis hat. Und ich sage bewusst auswählen, weil es keine Entscheidung ist. Weil entscheiden tut man nur dann, wenn man nicht vollständige Zahlen, Daten, Fakten hat. Dann habe ich nämlich eine Entscheidung. Eine Entscheidung hat immer etwas Ungewisses an sich. Und die Frage, die sich jetzt nun stellt, wie können wir in noch ungewisseren Zeiten schwierige Entscheidungen besser treffen? Und da kommt das Thema der Intuition rein. Und Intuition ist etwas, was wir alle Menschen haben. Das ist nichts irgendwie Hokuspokus-mäßiges, sondern wir als Mensch sind angelegt, dass wir Intuition haben. Genauso wie wir Muskeln haben, genauso wie wir die fünf Sinne haben, gibt es auch so etwas wie die Intuition. Ja, und da ist jetzt die Fragestellung, wie kann man das Thema der Intuition so salonfähig machen, dass das auch eine Entscheidungsqualität ist, die akzeptiert wird. Und genau darum geht es in meinem Buch.
So, das ist ein toller Spannungsbogen. Also diese Entscheidungen, ich habe dich ja vor kurzem auf einer Veranstaltung gesehen und das war ziemlich spannend, weil das so ein bisschen auch der Auslöser dargestellt ist, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Denn es gibt ja Methoden, man nennt es Familienaufstellen. Das kennen vielleicht, das haben vielleicht eher schon Menschen mal gehört, mit denen ja Dinge gelöst werden im familiären Kontext, wenn irgendwie, was weiß ich, es immer Probleme in der Beziehung gibt. Und mit solchen Geschichten werden erstaunliche Erfolge erzielt, ohne dass man es vielleicht, oder vielleicht kannst du es auch sogar wissenschaftlich erklären. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Erklärung gibt, aber es funktioniert.
Es gibt eine Beschreibung. Letzten Endes, die finale wissenschaftliche Erklärung gibt es genauso wenig wie für Gravitation, also die Schwerkraft oder für Elektromagnetismus. Man kann all diese Phänomene sehr, sehr wunderbar beschreiben, unter anderem auch die Familienaufstellung. Und das war jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum dauert es so lange, dass in Organisationen, wenn man Veränderungsprojekte umsetzt, dass das immer so lange dauert? Warum dauert das so lange? Da gibt es ja auch diesen Spruch von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, die Kultur isst die Strategie auf, bevor überhaupt noch der Tag begonnen hat, nämlich direkt zum Frühstück. Soll sinnbildlich heißen, du kannst die beste Strategie haben, wenn das Kulturelle im Unternehmen nicht passt und nicht unterstützt wird, dann funktioniert die beste Strategie nicht. Jetzt gibt es natürlich diese Change-Management-Ansätze, die wunderbar funktioniert haben, nur die dauern eben sehr, sehr lange. Und für mich war die Fragestellung, geht Veränderung schnell? Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Fragestellung in mir hatte, hatte ich ein familiäres Problem, eine Familienkrise zu Hause und bin zum Familientherapeuten gegangen, weil all diese Familienratgeber, die ich schon gelesen habe, haben nicht gewirkt. Und der Familientherapeut hat zu mir gesagt, Marco, du musst eine Familienaufstellung machen. Und ich habe damals nicht gewusst, was das ist. Ich habe mich da überraschen lassen und bin dann mit 11 anderen Männern dann irgendwann mal in so einem Kreis gestanden. Ja, und die hatten alle das gleiche Thema, nämlich Probleme mit ihren Söhnen. Und dann gibt es halt familiäre Muster, die sehr, sehr ähnlich waren. Und wir haben das dann einfach aufgestellt. Und siehe da, und aufstellen heißt, Marco, du sollst jetzt jemanden auswählen hier in der Runde, der dich darstellt, deinen Vater darstellt und deinen Großvater darstellt. Ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil Vater und Großvater, ja, die sind jetzt nicht da. Aber der hat gesagt, such dir einfach mal 3 Leute aus, die eben diese 3 Personen darstellen. Und das Problem, was du hast, Marco, ist, die sollten eigentlich in einer Linie stehen, deswegen Ahnenlinie, aber sie stehen bei dir nicht in der Ahnenlinie und deswegen hast du Probleme zu Hause mit deinem Sohn. Ja, und dann haben wir das aufgestellt, Interventionen gemacht. Irgendwann mal sind die hintereinander tatsächlich gestanden und ich durfte dann hinein als richtiger Marco. Und habe dann Sachen gespürt, die einzigartig waren. Von Wärme, Energie, Liebe, Trauer. Ich habe geweint, das war irrsinnig. Kurzum, nach diesem Wochenende bin ich nach Hause gekommen und das Problem zu Hause war gelöst. Das war wie weg. Das war so, als wäre es nie da gewesen. Und das war jetzt nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche. Das waren 2-3 Monate. Und jetzt bin ich ja, wie eingangs erwähnt, Maschinenbauingenieur. Und Maschinenbauingenieure wollen halt immer alles wissen, wie es funktioniert. Und mein Ansatz war, damit ich weiß, wie es funktioniert, mache ich eine Ausbildung dazu. So, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Familienaufstellen. Jetzt habe ich aber das Problem bei dieser Ausbildung, dass ich üben muss. Und ich bin ja kein Familientherapeut, sondern Top-Manager gewesen. Also war für mich das Naheliegendste zu sagen, wenn das Ganze für Familien funktioniert, warum denn nicht auch für Unternehmen? Naja, und so habe ich das dann halt in die Unternehmen reingebracht, Volker.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Der ein oder andere kennt vielleicht das Thema der Familienaufstellung. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Marco Schlimpert beschäftigt sich mit Familienaufstellungen für Unternehmen. Das und vieles mehr ist Thema hier im Gespräch.
Im Prinzip, also ich sag mal, wir können es ja jetzt mal ganz klein machen. Ich habe ein Ladengeschäft und irgendetwas stimmt nicht mehr. Das heißt, dann könnte ich anfangen, diese Technik für mich zu nutzen?
Ja, genau. Also irgendwas funktioniert nicht mehr, die Kunden kommen nicht mehr. Zum Beispiel, ja, dann sage ich, das Ladengeschäft, die Produkte, die Kunden, der Chef, das wären jetzt vier sogenannte Repräsentanten, die kann man dann auswählen. Also idealerweise machen das Menschen. Man kann es natürlich auch mit Figuren machen, aber das ist ein bisschen, sage ich jetzt einmal, schwierig. Aber mit Menschen können wunderbar Emotionen und Empfindungen ausdrücken. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo man das aufstellt und dieses System entsprechend so definiert, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, und die Repräsentanten die jeweilige Rolle einnehmen, auf einmal sind sie in dieser Rolle und du kannst in kürzester Zeit herausfinden, warum das Geschäft nicht mehr läuft. Ist es vielleicht der Eigentümer, der irgendwie eine andere Ausstrahlung hat, ja, der irgendwie die Kunden verscheucht, unbewusst? Sind das die Produkte, die nicht mehr passen? Oder sind das die Kunden, die sich verändert haben? Und das bekommst du in einer derartigen Präzision raus, die ihresgleichen sucht. Das habe ich mein ganzen Leben lang noch nicht gesehen, wie schnell das geht. Das heißt, innerhalb von 1,5 Stunden spätestens weißt du, wie du dein Geschäft wieder nach vorne bringst.
Ja, das muss man erstmal sacken. Das muss man erstmal sacken lassen, ne?
Ja.
Und das Verrückte ist, deswegen ist vielleicht auch tatsächlich diese Familienaufstellung ein guter Weg in dieses Thema, weil wenn man das mal gesehen hat, da finden ja auch überall Veranstaltungen statt, wo man einfach auch mal auch selbst als Mensch, der sich aufstellen lässt, hingeht. Und wenn man einmal in so einer Rolle steht und Emotionen überkommen einen, die man nicht erklären kann, dann bekommt man vielleicht ein Gefühl für das Ganze.
Absolut. Und natürlich, wenn man das jetzt im Familienkontext macht, sind die Emotionen enorm. Ja, das sind wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Wenn man es jetzt im Business-Kontext macht, bekommt man auch Empfindungen, die sind längst nicht so enorm. Das heißt, da braucht man auch keine Angst haben, dass da irgendwas hervorkommt, was man vielleicht nicht hervorkommen lassen möchte. Aber es sind halt unterschiedliche Empfindungen. Und jetzt ist halt das Spannende, dass wir als Mensch die Möglichkeit haben, wenn wir in eine Rolle gehen in eine Repräsentanz, tatsächlich die Fähigkeit haben, von der Konstitution her eben das zu empfinden. Die Schwierigkeit ist jetzt halt nur, Volker, wie bringe ich diese Empfindungen in die Business-Sprache zurück? Und deswegen braucht es halt auch dafür Business-Verständnis. Und du hast mich auch gefragt vorhin, wie mich Menschen beschreiben würden. Und ich habe geantwortet, Zahlen, Daten, Fakten und empathisch. Mittlerweile würden sie vielleicht sogar sagen, ja, das ist der Zahlen, Daten, Fakten-Typ, der esoterisch arbeitet. Wobei das gar nicht esoterisch ist, was ich da mache.
Naja gut, ich meine, sagen wir mal so, es ist wie bei allem, man kann das ja versuchen. Also das heißt, jeder, der skeptisch ist, ich meine, es kostet wenig Aufwand und genau. Dann kann man ja entscheiden, bringt es das für mich oder nicht, ne?
Genau, es ist so, wie wenn ich jetzt beschreiben würde, wie schmeckt eine Mango? Die kann man mit Worten wunderbar beschreiben. Ja, so ein ovale Frucht von außen, grün, orange. Wenn man reinschneidet, hat man dieses gelb-orange, saftige Fleisch, das süßlich am Gaumen schmeckt. Manchmal ein bisschen härter, manchmal ein bisschen weicher. Manchmal vielleicht auch ein bisschen, wie man sagt, in Österreich schlatzig, ja, aber dann auch wieder bissfester. Trotzdem hat es diesen süßlichen Geschmack und es geht runter in den Gaumen und ein wirklich überraschendes Geschmacksfeuerwerk, was sich da entfaltet. So, das habe ich jetzt beschrieben. Ja, toll. Besser ist, Mango kaufen, reinbeißen, selber ausprobieren.
Naja, derjenige, der noch nie eine Mango probiert hat, der hört jetzt erstmal nur die Worte. Ich bin dann im Vorteil, wenn ich schon mal eine Mango probiert habe, dann weiß ich, okay, so, er hat recht.
Genau.
Ja, also insofern, was passiert denn? Das heißt, jetzt nehmen wir mal so ein Bild, das heißt, das lässt sich ja in alle möglichen Bereiche anwenden und es geht ja manchmal auch um so richtig strategische Entscheidungen. Setze ich jetzt auf Produktlinie A oder setze ich auf Produktlinie B? Irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen und dann geht es manchmal um Millionen von Investitionen.
Absolut. Und jetzt ist es so, dass ich mich da herangetastet habe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, als ich die Ausbildung gemacht habe, geglaubt habe, jetzt kann man solche Aufstellungen machen, ja, mit Produktlinien. Sondern das ging so evolutionär. Ja, ich habe das über 1,5 Jahre gemacht. Jede Woche haben wir uns im Unternehmen getroffen am Montagnachmittag und einfachste Themen mal aufgestellt. Und die Neugier ist halt dann immer größer geworden. Und ich habe dann immer, sage ich jetzt mal, schwierigere Sachen aufgestellt, wie zum Beispiel eine Performance von einem Werk oder wie du jetzt gerade gesagt hast, welche Produkte sind denn jetzt wesentlich? Spannend war dann, ein halbes Jahr später hat sich das bestätigt. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich nochmal schauen, gibt es irgendwelche wissenschaftliche Studien dazu? Und tatsächlich, die gibt es. Und das war natürlich jetzt sehr, sehr spannend, weil da gibt es halt eben diese Phänomene, die so wirken. Das ging hin bis zur Halbleiterindustrie, dass ein Unternehmen Produktionsplanung in der Halbleiterindustrie mit systemischer Aufstellung macht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel die Waferproduktion anschaut, die ist sowas von volatil, wo man heute nicht weiß, was übernächste Woche produziert werden soll. Und das ist für die Produktion ja ein Unding. Das kann man aber systemisch aufstellen und dann weiß man es, interessanterweise, mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Ja, und es gibt halt alle möglichen Erklärungsmodelle, warum das funktioniert. Und da kommt man sehr schnell in die Physik hinein, in die Philosophie hinein, in die Gehirnforschung hinein, in die Bewusstseinsforschung hinein. Und das sind alles Forschungsgebiete, die bisweilen immer noch so getrennt voneinander gesehen wird. Aber wenn man das jetzt alles zusammennimmt und zusammenbringt, dann macht es durchaus Sinn, dass das, was du in der systemischen Aufstellung erlebst, dass du es auch so erklären kannst.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert, das ist das Thema von Marco Schlimpert. Er ist mein Gesprächspartner.
Ich hatte an dieser Stelle schon mal ein Gespräch zur Epigenetik. Das ist auch so etwas, wenn man das hört das erste Mal, dann überlegt man erstmal, also dass bis zu 7 Generationen oder vielleicht noch mehr Dinge in uns stecken und wir quasi auch die Trauma von unseren Ahnen durchaus mit uns tragen. Und das finde ich bei gerade der deutschen Geschichte auch passend, dass das so sein könnte, weil irgendwo muss das ja herkommen, dass wir manchmal auch im Umgang mit dem eigenen Land ein solches Problem haben. Und aber genauso steckt ja diese Geschichte auch in den Unternehmen.
Ja, absolut. Zum Thema Epigenetik, jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie genetisch bedingt, aber da gebe ich nur ein kurzes Beispiel, was mich total fasziniert hat. Sarajevo, Jugoslawienkrieg, ein Liebespaar vollzieht den Liebesakt, als Sarajevo bombardiert worden ist. Sie sind dann geflüchtet nach Wien. 9 Monate später ist die Tochter zur Welt gekommen. Als die Tochter dann 6, 7 Jahre alt war, jedes Mal, wenn sie in Wien bei einer Baustelle vorbeiging und es laut war, ist sie zusammengezuckt. Und bis sie dann zu einem Psychologen, also die haben ja alles Mögliche gemacht, warum ist das so, warum ist sie so ängstlich, speziell wenn auf einmal so abrupter Lärm kommt. Ja, so ein richtig großer abrupter Lärm. Und dann ist sie auch zu einer Epigenetikforschung gegangen und tatsächlich, es war der Liebesakt in der Bombennacht, der dazu geführt hat, dass sie als Kind später Angst hat vor diesen Geräuschen. Spannend. Also jetzt kann man sagen, ja okay, wie funktioniert das? Wir wissen es nicht. Und genau das Gleiche funktioniert mit Unternehmen. Unternehmen werden gegründet in einem Umfeld mit einer Intention des Gründers. Und diese Energie steckt drinnen. Und wenn diese Energie nicht gewürdigt wird im Laufe der Zeit, im Sinne von Anerkennung, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt gut oder schlecht ist, sondern dass man es einfach anerkennt, dass es so war, dann wird diese Energie immer verstärkt. Und was wir heute schon erleben, und das ist so ein bisschen meine Sichtweise auf Unternehmen, dass viele Unternehmen, die diese Energien und diese Gründungen nicht gewürdigt haben in den ritualisierten Weg, jetzt echt Probleme haben. Und deswegen ganz viel passiert momentan.
Das find ich ganz spannend, weil wir reden ja immer gerne von Start-ups, so bei Wirtschaftsförderungsveranstaltungen. Und diese Unternehmen werden ja oft gegründet im Wissen, dass ich so schnell wie möglich, sobald das irgendwie läuft, aussteigen will. Das ist ja, also wenn ich jetzt diese Energie übertrage, ist das ja gar keine gute Energie.
Nee, absolut. Und das sage ich auch immer wieder. Jeder sagt, Startups ist so cool, so toll. Ich habe selber mein Startup gearbeitet. Ja, wenn du 18 Stunden am Tag arbeiten möchtest, ist es super cool. Ich habe da in München, haben wir da so einen Online-Shop aufgebaut. Wenn dann die Energie ist, der Exit, und das ist ja oftmals so bei Investoren, was ist deine Geschäftsidee, wie möchtest du skalieren, was ist dein Exit? Und das ist genau die Energie, die zum Scheitern verurteilt ist langfristig. Weil es eben nicht darum geht, ich möchte etwas von innen heraus der Welt geben, was Nützliches ist, was die Menschheit weiterbringt, was die Menschen weiterbringt und der Profit das Resultat dessen ist, aber nicht das primäre Ziel. Da gibt es ein Problem. Das heißt, letzten Endes wiederholen wir das, was wir vor 20, 30 Jahren gemacht haben, genau jetzt wieder mit den Startups. Und deswegen ist es umso wichtiger, mit dieser Arbeit auch in Startups zu beginnen. Und wo das Wunderschöne ist, wenn ich ein Startup habe und die haben verschiedenste Produkte, kann ich das aufstellen. Ich kann aufstellen und sagen, welche dieser Produkte und Dienstleistungen werden erfolgreich sein.
Mir fällt gerade ein Beispiel hier aus der Region, in der ich lebe, ein. Das heißt, das ist ja hier eine riesen Weinbauregion. Und dann hast du Weingüter, die haben Probleme nach, was weiß ich, der zweiten Generation. Das läuft nicht mehr so, da bleibt zu viel vom Jahrgang im Keller. Dann hast du aber zum Teil Unternehmen mit 250 oder 300 Jahren Geschichte, die problemlos jedes Jahr den Keller leer kriegen. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir jetzt dein Bild nehmen, war vielleicht tatsächlich gute Energie beim Gründer drin, ne?
Absolut. Und das hat, ich sage jetzt mal, 80% des Erfolges hat damit zu tun.
Okay.
Also das ist meine Erfahrung, meine Diagnose. Ein anderes Beispiel, ich habe mal für ein Chemieunternehmen in Österreich gearbeitet. Die hatten zwei Business Units und die eine Business Unit wurde immer wieder verkauft, an andere Eigentümer übergeben, wurde nie so richtig gewertschätzt. Und dann irgendwann einmal hat dann das Unternehmen diese Business Unit aufgekauft und ihnen war nicht klar, warum sie wenig konfliktfreudig oder konfliktfähig waren und warum das Unternehmen keine Gewinne gemacht hat, obwohl sie alles Mögliche ausprobiert haben. Ja, wir haben das systemisch betrachtet. Das liegt an der Historie und an ungeklärten Konflikten. Die haben wir in der Aufstellung geklärt. Halbes Jahr später war das Unternehmen wieder profitabel.
Ich kann jetzt gut vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der uns zuhört und denkt, über was reden die da? Was erzählen die uns? Und was kannst du da für Ratschläge geben, wenn man jetzt einfach sagt, ich bin skeptisch, sage ich mal vorsichtig. Das heißt, ist es probieren?
Ja, also ich muss auch sagen, ich wäre ja auch skeptisch. Nur vor ein paar Jahren habe ich gesagt, als ich ein Thema hatte, hat mir ein anderer gesagt, meditiere einfach mal. Und ich war nicht einmal bereit zu meditieren. Und das war gerade mal vor 6 Jahren. Mittlerweile meditiere ich und ich bin Maschinenbauer. Das klingt alles zu fantastisch, um wahr zu sein, aber tatsächlich ist es doch so, es gibt so viele Momente, wo wir wirklich feststecken. Und die Frage ist, more of the same, das funktioniert ja nicht mehr. Mehr vom Gleichen, das funktioniert ja nicht mehr. Noch mehr Zahlen, Daten, Fakten, noch mehr Analyse, das führt ja alles zu Paralyse. Das führt ja alles zu dem Hamsterrad, in dem wir uns bewegen. Und in dem Hamsterrad, was ich auch bemerke, ist, dann kommst du nach Hause, dann bist du vielleicht schlecht gelaunt gegenüber deiner Familie, hast Kinder, dann sagst du deinem Sohn oder deiner Tochter, stell dich nicht so an, weil du deine Ruhe haben möchtest. Das heißt, das ausgeglichene Leben funktioniert ja nicht mehr. Und die Frage ist, gibt es etwas, was einem da hilft? Und ich sage ja, es ist eben genau diese Systemaufstellung und es geht einfach nur darum, mal die Offenheit dafür zu haben und es einfach mal auszuprobieren. Es schadet nicht. Man kann es ja mal ausprobieren, um dann zu sehen, wie einfach und schnell man die vermeintlich komplexesten Probleme lösen kann und wie schnell das dann weggeht, weil vor allem, und jetzt kommt ja noch was Komischeres, jetzt lege ich nochmal ein Schäufchen nach. Man kann damit auch in die Zukunft blicken. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, mit Zukunft, wie soll denn das gehen? Zeit. Ja, beschäftigen wir uns mal mit der Physik und Zeit, dann wissen wir spätestens seit Einstein, Zeit ist relativ. Wenn man sagt, das Licht, das fliegt mit Lichtgeschwindigkeit, setze ich mich auf dieses Photon vom Licht drauf, gibt es laut Berechnungsformeln keine Zeit und keinen Weg mehr. Man ist überall gleichzeitig. Und es gibt einen Gravitationseffekt in der Zeit. Das heißt, große Massen verlangsamen die Zeit. Das ist der Grund, warum die Astrophysiker sagen, wenn man jetzt in ein schwarzes Loch fliegen würde, ein Gedankenexperiment, würde es dort keine Zeit mehr geben. Umgekehrt, Geschwindigkeit ändert auch die Zeit. Und jetzt kann man sagen, das ist alles Humbug und Theorie. Nein, wir wissen spätestens, seitdem wir die Satelliten in der Umlaufbahn haben, dass diese beiden Effekte, nämlich der Geschwindigkeitseffekt und der Gravitationseffekt, dazu führen, dass die Uhren auf Satelliten um 38 Mikrosekunden schneller gehen. Würde man das jetzt nicht wissen, dann wäre jedes Mal, wenn ich mein GPS oder mein Handy eingebe, einen Ort, ich möchte jetzt nach Mainz, wäre ich von Linz aus wahrscheinlich 300 Kilometer Entfernung, also weiter entfernt. Wenn ich jetzt in Mainz wäre und irgendwo rein müsste, keine Ahnung, in irgendeine Straße, wäre ich vielleicht 1 Kilometer weit vom Ziel entfernt. Das heißt, was hier passiert ist, dass jeden Tag beim Satelliten die Zeit synchronisiert wird auf Atomuhrebene. Das heißt, eine Atomuhr auf der Erde synchronisiert die Atomuhr im Satelliten, damit die Distanzen, die wir in unserem Handy haben, richtig angezeigt werden.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Ganz verkürzt schildere ich mal gerade, wo wir im Gespräch waren. Marco Schlimpert ist mein Gesprächspartner. Du hast uns gerade erklärt, dass die Zeit auf der Erde eine andere ist als die Zeit zum Beispiel auf einem Satelliten.
Also Zeit ist nichts anderes als ein Konstrukt. Und die Zukunft ist in vielen Fällen schon, sei jetzt einmal nicht im Detail vorbestimmt, aber im Sinne von den Aktivitäten, die wir heute setzen, zeigt sich ein Zukunftskorridor. Ja, also heute, Volker, wir beide sprechen, das verändert die Gegenwart, aber auch unsere gemeinsame Zukunft. Und jetzt können wir aufstellen, was bedeutet das? Und das funktioniert in der Systemaufstellung. Das heißt, für Unternehmen, die jetzt Strategien machen, wird ja ganz viel Geld ausgegeben mit PowerPoint- und Excel-Strategien. Man kann austesten, funktioniert die Strategie überhaupt in 1, 2, 3 Jahren, so wie wir sie uns erdacht haben? Oder braucht es etwas anderes, damit sie wirklich funktioniert? Und damit meine ich in die Zukunft blicken, das leistet nämlich diese Methode. Und damit ist sie einzigartig.
Und ich glaube, es wird ja spannend, wenn man einfach nur mal die letzten, na, sage ich, 6, 7 Jahre nochmal so zurückblickt. Also früher war das so in den 80er, 90er oder noch Anfang der 2000er war das eigentlich relativ klar, was passiert. Das ging immer so weiter. Es gab keine Veränderung. Und wenn ich jetzt überlege, 2019 bis jetzt, was hatten wir? Wir hatten Corona, wir haben den Russlandkrieg, wir haben die Energieprobleme, wir haben selbst bei uns im Land auf einmal nicht mehr so stabile Regierungen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Und wenn ich noch überlege, finden wir noch 1000 andere Krisen, die auf einmal im Raum stehen.
Ja, absolut. Und jetzt ist ja so, ich bin ja nicht einfach so drauf gekommen, dass das funktioniert, sondern das war ja auch wieder über Testen. Und im Rahmen der Ausbildung weiß ich noch ganz genau, im Jahr 2021, im Juni, haben wir eine Aufstellung gemacht, eben über die Corona-Pandemie. Und wir wollten wissen, wann sie aufhört. In der Aufstellung ist rausgekommen, Februar 2022. Und gleichzeitig hat ein Repräsentant gesagt, er sieht ganz viele tote Menschen und Militär. Das war im Juni 2021. Damals konnten wir nicht einordnen, was das mit den toten Menschen und Militär zu tun hat. Vielleicht unsere Interpretation damals war, so wie es zu Beginn der Pandemie war, dass vielleicht noch viele Menschen sterben und Militärfahrzeuge diese Menschen in Särgen auf Friedhöfe bringen, so wie es damals in der Lombardei in Italien war. Das war der erste Gedanke, den wir hatten. Naja, dann ist Februar 2022 gekommen, Pandemie war beendet und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat begonnen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was haben wir denn bitte vor einem halben Jahr jetzt gesehen? Und haben retrospektiv noch einmal das nachbetrachtet und das war dann erschreckend, dass wir draufgekommen sind, wir haben das eigentlich alles gesehen. Das hat mich dann dazu geführt, das Ganze auch im Unternehmenskontext auszuprobieren. Zuerst einmal klein. Und dann groß. Und bei dem Großen musste ich dann 2 Jahre warten, weil da ging es um das Geschäftsergebnis des Unternehmens, wo ich gearbeitet habe. Und interessanterweise erst im Jahr 2024, weil das war ja 2022, habe ich die Aufstellung gemacht. Und im Jahr 2024 hat sich das bewahrheitet. So, und seitdem weiß ich, wenn man das macht, man muss das natürlich in einer bestimmten Struktur machen, kann man sehr wohl zukünftige Auswirkungen antizipieren.
Es hört sich faszinierend an und ich glaube, es gibt auch keine andere Möglichkeit, als die Erfahrung selbst zu machen, oder?
Absolut, ja. Richtig. Und last but not least, ich meine, ich habe ja alles Mögliche ausprobiert. Ich habe auch einen Philosophiekurs gemacht am Massachusetts Institute of Technology, MIT, Philosophie an einer technischen Hochschule. Das hat mich halt interessiert. Da ging es nämlich um die Fragestellung, können Computer jemals denken? Und dann hat es eine Prüfung gegeben und die Prüfung war Multiple Choice. Das heißt, 6 Antwortmöglichkeiten und da kann eine richtig sein, 2, 3 oder alle. Jetzt ist es so, wenn man Philosophie studiert, da geht es ja, ich sage es jetzt mal ganz banal, um Wortklauberei. Sehr viel. Um die Macht der Worte. Und jetzt ist es ja im Deutschen schon so schwierig, wie du gesagt hast, Volker, einen Brief aufgeben oder einen Brief abgeben hat eine ganz andere Energie und eine Auswirkung und Bedeutung. Genauso geht es in der Philosophie. Und dann mach das bitte auf Englisch. Ja, und das ist ja, ich war dann verzweifelt, weil das hat so Vortests gegeben und da bin ich immer gnadenlos durchgefallen, weil ich einfach diese Nuancen nicht erkannt habe. Und bei der Prüfung, das war dann eine Online-Prüfung, habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt ganz anders, ich lerne nicht, weil das ist vergebene Liebesmühe. Ich stelle das auf. Und zwar hat es da die Fragen gegeben. Ich habe die Frage aufgelesen, 6 Antwortmöglichkeiten. Ich habe Zettel auf den Boden hier in meinem Zimmer gelegt, 1 bis 6 im Kreis, bin dann da drauf gestiegen, habe geschaut und gespürt, gibt es irgendwo Empfindungen, die anders sind, und habe diese Zettel dann markiert und habe dann die Antworten gegeben. Und das ist jetzt wirklich so gewesen. Ich habe nicht gelernt, ob meine Erfolgstrefferquote bei dieser Prüfung war 80%. Ich habe natürlich länger gebraucht. Zum Glück hat es unlimitierte Zeit gegeben, weil wenn das jetzt in einer Stunde hätte fertiggestellt werden sollen, wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe dafür 2,5 Stunden gebraucht. Aber für mich war das Wahnsinn. Ich war so glücklich, nicht weil ich die 80% bekommen habe, sondern weil es funktioniert hat.
So, wir fassen nochmal zusammen. Maschinenbau, Ingenieur, also es ist alles, was normalerweise wirklich in diese Daten-Fakten-Welt gehört. Das heißt, man kann alles genauso beschreiben und zusammenbauen. Es ist alles klein, fein, festgehalten, wie es sein soll, ne, normalerweise.
Ja, und wenn ich sage, ich möchte eine Zahl haben, dann möchte ich nicht sagen ungefähr 500, sondern 497.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Punkt, wo man sagt, hey, wenn jemand, der wirklich aus so einem Bereich kommt und sich damit befasst, dass das eigentlich neugierig machen soll. Und du bist natürlich jemand, ich habe dich ja kennengelernt, du nimmst das ja nicht einfach so hin, sondern du guckst einfach auch, was du ja an den Beispielen uns auch gezeigt hast, kommt das denn wirklich?
Genau. Und diese Beispiele sind alle in dem Buch drinnen. Das sind jetzt keine willkürlich ausgewählten Beispiele, sondern tatsächliche Beispiele, die ich umgesetzt habe, beobachtet habe und auch dann die Effekte gesehen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe das alles in dem Buch zusammen, um das der Welt zugänglich zu machen. Und für all jene, die mit offenem Herzen und offenem Geiste unterwegs sind und offen sind für Neues, ist das genau das richtige Buch. Für alle Menschen, die einen Bestehenden festhalten wollen, sorry, das Buch ist nicht geeignet dafür.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Schlimpert. Der Titel deines Buches heißt Human Intelligence. Marco Schlimpert ist mein Gesprächspartner.
Human Intelligence, warum?
Ja, weil das eben genau unser Menschlichsein ausmacht, dass wir etwas können, was Maschinen niemals können werden. Nämlich etwas spüren und fühlen, wo wir nicht wissen, wo diese Information herkommt. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Ich denke an dich, Volker, und in dem Moment rufst du mich an. Das ist Informationsübertragung. Jetzt kann man sagen, das ist Glück, können wir diskutieren. Das ist aber auch kein Zufall, sondern da gibt es eine gewisse Art von Informationsübertragung. Und wir als Mensch sind konstitutionell so aufgebaut, dass wir das können. Wir haben es nur verlernt im Rahmen der letzten 2000 Jahre. Und in der heutigen Zeit ist es so wichtig, wo jeder von künstlicher Intelligenz spricht, dass wir uns auf das besinnen, was uns wirklich in die Zukunft bringt, das ist unsere Human Intelligence. Die Kombination unser rationales Denken, unserer Empathiefähigkeit und der Fähigkeit, Intuitionen zu haben. Das ist für mich Human Intelligence. Und das wird niemals eine Maschine uns abnehmen können.
Wir haben ja jetzt, glaube ich, schon ein Gefühl, also wenn wir jetzt hier die künstliche Intelligenz dann auch noch so mit reinbringen, wir lesen Texte und der Text ist gut, aber er packt uns nicht, ne?
Nee, absolut. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe bei einem Kapitel ausprobiert, schreib an KI, ja. Habe ich der KI gesagt, so Kontext, bitte schreib mir ein Kapitel über so und so. Dann hat mir die KI ein Kapitel geschrieben. Und da war kein Herz dabei. Da war zwischen den Zeilen, das war mechanisch. mechanistisch.
Text, ich sag mal, der Text ist an sich ist gut, ja. Also das ist keine Kritik an dem Text, aber es halt, ich mache es dann was anderem aus. Es wird halt schnell langweilig, wenn man das liest.
Ja, man merkt, da ist kein Herz dahinter. Und das merkt man. Das merkt man an den Texten, ob da Herz dahinter ist oder nicht.
Wenn du so in ein Unternehmen kommst und das erste Mal machst, naja, obwohl das ist eigentlich die falsche Frage, weil dann ist das Unternehmen ja schon offen. Viel spannender ist, wenn du das vorstellst und jemand ist noch gar nicht offen. Was sind da die Reaktionen?
Ich sage jetzt mal, 90% der Menschen finden das Esoterik und tun mal zunächst einmal offen interessiert, aber denken, und ich merke das dann auch, nee, das möchte ich nicht machen. Es gibt dann die Menschen, die offen dafür sind, und das sind meistens Menschen, die Partner haben, die schon mal Familienaufstellungen gemacht haben und neugierig sind, wie das im Business-Kontext funktioniert. Und die machen das dann auch. Und ich sage immer wieder, ja, es gibt eine Methode, wenn du feststeckst, gibt es eine Methode, die hilft, dich einfach mit Klarheit, mit Leichtigkeit, mit Orientierung aus dieser Situation rauszubringen. Es liegt jetzt an dir, möchtest du das haben, ja oder nein, dann können wir es gerne mal ausprobieren. Und wenn nein, dann auch kein Problem, dann mach halt einfach so weiter.
Was ich halt spannend finde, wenn du mal so Einblicke bekommen hast mit Menschen, die andere Techniken anwenden, und ich hatte auch das große Vergnügen, einen Berater von großen Konzernen kennenzulernen, der, ja, für die einen ist es Hokuspokus, aber manche Entscheidungen hängen an Dingen ab. Wenn das die Menschen wüssten, dann würden sie manchmal, wären sie sehr irritiert, ja. Also ich kenne sogar einen Top-Manager, der lässt sich vor Entscheidungen das Tarot legen.
Ja, und da sage ich jetzt mal, Tarot legen ist weniger wissenschaftlich wie Systemaufstellung, weil Systemaufstellung ein Prozess ist, der klar strukturiert ist und der im Prinzip diese Intuitionsfähigkeit des Menschen fördert und ausnutzt, wohingegen bei Tarot halt auch sehr viel Interpretation ist. Aber man könnte natürlich auch argumentieren, die Karten kommen so, wie jetzt die Energien fließen. Absolut. Möchte jetzt auch nicht kleinreden. Ab und zu lege ich auch Tarotkarten, muss ich auch dazu sagen, weil es einfach interessant ist und spannend ist. Aber ja, und in meinem Buch schreibe ich auch, Herr Agnelli, der Geschäftsführer der Gesellschafter von Fiat, hat bei wichtigen Entscheidungen auch das Ganze aufgestellt, um einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ich habe das Beispiel nur erwähnt, weil die Entscheidungen waren mehrheitlich gut, die da rausgekommen sind. Und ja. Das ist ja eigentlich der spannende Teil, dass du denkst, manche sitzen und analysieren stundenlang, tagelang, wochenlang Zahlen. Und andere sagen, ich gehe jetzt eine Stunde und lass mir das Tarot legen. Ne? Also das ist schon amüsant irgendwie, ja?
Ja, es ist lustig. Aber ja, vielleicht, ich meine, es gibt halt viele Sachen, über die Menschen nicht sprechen, obwohl sie es tun, weil sie vielleicht sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil, oder ich möchte es den anderen nicht sagen, was ich da alles mache, das ist privat, und nach außen hin tut man dann halt so, als wäre man der rational-kognitive Mensch. Dabei glaube ich, jeder Mensch, wenn er Entscheidungen trifft, trifft die Entscheidung auf Basis von Intuitionen. Und das Buch zeigt halt einfach, wie kann ich die Kraft der Intuition in einem systematischen Prozess auch für Unternehmensführung entsprechend anwenden, und zwar so, dass die Menschen dann auch mitgenommen werden und dass die Menschen wieder engagiert sind und dass die Menschen auch gerne wieder zur Arbeit kommen. Das ist nämlich der angenehme Nebeneffekt dieser Methode.
Aber das durchaus in einem Text, der zwar viel Herz hat, aber durchaus auch wissenschaftlich geprägt ist.
Ja, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ursprünglich wollte ich eine Dissertation schreiben. Eben an der Technischen Universität Wien, habe auch schon einen Professor gefunden, bis er mir dann gesagt hat, die lesen ja dann, die Dissertation wird nur von 3 Leuten gelesen. Oder 4. Nämlich ich selber, als der sie schreibt, dann der Beurteiler, der Prüfer und dann vielleicht noch eine 4. Person. Für mich war das dann zu wenig. Das war so dieser Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, dann mache ich keine Dissertation, dann mache ich ein Buch daraus. Nur ein Buch zu schreiben, das darf nicht ins suizidale Lesen gehen, sondern das sollte etwas sein, wo man mitgenommen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich packe das in Stories hinein. Also ich packe diesen wissenschaftlichen Kontext in konkrete Stories hinein. Und zwar gibt es da 3 Geschichtsstränge. Einerseits mal meine persönliche Transformation, wie ich dazu gekommen bin. Das zweite, die Luftfahrt. Warum die Luftfahrt? Erstens mal bin ich passionierter Hobbypilot. Zweitens war vor 200 Jahren es absolut absurd zu glauben, dass der Mensch fliegen könnte. Und heute ist es aber Standard, speziell in Mainz. Da regt ihr euch auf, wenn die Flieger darüber kommen und in Frankfurt landen. Und deswegen habe ich eben Stories auf der Luftfahrt drinnen, weil das eine wunderbare Metapher gibt für Intuition. Und drittens natürlich die Real Case Studies aus der Wirtschaft, aus meiner Arbeit, inklusive den wissenschaftlichen Background. Und jeder, der, sage ich jetzt einmal, für den das ein bisschen zu Storytelling-mäßig ist, gibt es dann im Glossar, im Anhang 118 Quellenverweise für wissenschaftliche Studien, wo man dann nachher noch mehr sich reinlesen kann.
Und ich glaube, wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln, um Dinge zu lernen, um Dinge zu schauen, zu bestaunen. Denn wenn man einfach mal schaut, was die Menschheit vielleicht vor 400-500 Jahren gemacht hat, ja, und was sie heute alles kann und was wir in Zukunft noch können werden, ist es, ich finde, das ist ermutigend, einfach Dinge zu testen, auszuprobieren, neugierig bleiben. Und das gilt natürlich auch für Human Intelligence.
Ja, und je mehr künstliche Intelligenz wir haben, desto mehr Human Intelligence brauchen wir, weil die künstliche Intelligenz, die kann schon einmal wirklich in die Irre führen. Und probieren Sie es mal aus, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mal irgendwo in einer künstlichen Intelligenz was eingeben, der zu widersprechen, nach dem zweiten, dritten Mal korrigiert sich dann die künstliche Intelligenz. Interessanterweise, das heißt, das, was die KI sagt, heißt nicht, dass das richtig ist, sondern das muss man umso mehr hinterfragen und umso mehr brauchen wir diese menschliche Fähigkeit, etwas zu spüren. Ist es stimmig, diese Antwort? Kann das denn sein? Lass uns das nochmal hinterfragen. Und ich denke, das ist jetzt eine Qualität, die wir absolut benötigen, Volker.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen die nächste Generation braucht das noch mehr als die heutige Generation, die ja viele Dinge gelernt hat. Aber wenn du mit diesem System aufwächst, dann hast du ja das Problem, dass du manche Dinge gar nicht gelernt hast. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich wirklich diese Fähigkeit zu bewahren.
Absolut, ja. Absolut. Und darum geht es in dem Buch. Wie können wir das integrieren, diese drei Kompetenzen?
Guck mal, ganz, ganz einfach. Reden wir so lange und es geht so einfach, ne? Am Schluss.
Ja, genau.
Nein, ich kann wirklich nur, es ist ein spannendes Thema und es mag vielleicht im ersten Schritt für den einen oder anderen etwas irritierend sein, aber ich glaube, die besten Dinge macht man, indem man einfach probiert, Dinge selbst erfährt und dann eine Entscheidung trifft. Ja, das nutze ich in meinem Leben oder ich lasse es halt. Das ist ja das Schöne, diese Freiheit haben wir.
Ja, und nur ein konkretes Beispiel, wohin das alles gehen kann. Es kann ja zum Beispiel auch die Investitionsentscheidung für eine Kläranlage sein. Wir hatten ein Werk in Grimsby in UK, in England. Die haben eine Kläranlage aufgebaut und da ging es darum, welche Technologie soll verwendet werden. Es standen 11 zur Auswahl. Und die Prozessingenieure haben damals gesagt, sie wissen nicht, weil es ist so unsicher. Jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Letzten Endes geht es dann darum, funktioniert sie und kostet es nicht zu viel. Also wird nicht über Overspend betrieben. Ich habe dann die Technologen nach Österreich eingeladen, habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen eine Aufstellung. Die haben nicht gewusst, was das ist. Klar, ich habe das dann gesagt, seid offen, ihr wollt eine Lösung, ich bringe sie euch. Und gut, damals war ich auch der Chef, deswegen ging das relativ einfach. Die sind dann gekommen, wir haben einen Tag aufgestellt, die unterschiedlichsten Technologien ausgetestet. Von den 11 sind es dann 2 geworden. Dann haben wir gesagt, okay, und jetzt zeigen wir, welche Vor- und Nachteile auf der herkömmlichen Art und Weise. Haben wir dann entschieden uns für eine Technologie. Die ist umgesetzt worden, erfolgreich, on time, on budget und technologisch funktioniert sie. Jetzt kann man sagen, eine von 11, das kann Zufall sein. Vielleicht wären die anderen auch gut gewesen. Ich sage ja, vielleicht, nur es hat sich klar herausgestellt, dass 6 von den 11 Technologien absoluter Schrott gewesen wäre und die wurden im Vorfeld komplett ausgeschlossen. Und das ist das Tolle an dieser Methode.
Siehst du, da bin ich jetzt schon viel entspannter. Wenn ich eine Methode gefunden habe, die funktioniert, wäre ich schon total glücklich und zufrieden und sage, das ist alles stimmig für mich.
Ja,
da bin ich ein schlichtes Gemüt, weil dann ich mache mir, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ja gar nicht mehr, man macht sich ja nur Gedanken drüber, wenn sie nicht funktioniert. Wenn sie funktioniert, war es eine richtige Entscheidung. Danke dir für das Gespräch.
Danke dir, lieber Volker, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.